Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Kapitalcafé, eine neue Folge und wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast haben. Und zwar Tobi ist heute bei uns. Hi Tobi.
Ja, Grüße. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. Auf X bist du besser bekannt unter InvestTobi. Warum bist du bei der X-Community oder warum bist du da so aktiv? Du bist, glaube ich, noch nicht allzu lange. Die einen sind ja immer so, die anderen sind so, was X angeht. Wie ist es bis jetzt deine Erfahrungen damit?
Genau, auf X bin ich erst aktiv seit Mitte Januar diesen Jahres, um ehrlich zu sein. Und das ist einfach so, ja, Teil der Strategie für dieses Jahr, würde ich behaupten, weil an der Börse aktiv bin ich jetzt selber seit 2018. Und seitdem hat sich das ganze Thema für mich so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich habe das eine ganze Weile nur für mich alleine gemacht, wollte so für mich rausfinden. Und dann hat sich das ein bisschen, wie gesagt, entwickelt. 2023 habe ich dann hier in meiner kleinen Stadt den ersten und einzigen Aktienstammtisch gegründet, wo man dann quasi auch mit anderen Leuten drüber spricht. Und das machen wir jetzt auch schon seit 3 Jahren regelmäßig. Und jetzt will ich das quasi so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringen und bringe das halt quasi auch so ein bisschen auf X.
Welche Kleinstadt, wenn du es sagen möchtest, wäre dann dies?
Das ist eine ganz kleine Stadt in Südthüringen, ganz nah an der Grenze zu Bayern. Das heißt Meiningen. Wir sind bekannt für Theater und für Dampfloks eigentlich.
Und weißt du, Meiningen kenne ich sogar sehr gut, weil meine Familie kommt aus Sömmerda.
Ach, ich hab auch Verwandtschaft in Sömmerda.
Nein.
Ja.
Schön, da haben wir ja schon Gemeinsamkeiten festgestellt. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, ich habe deinen Artikel oder den Artikel, der über euren Börsenstammtisch erschienen ist, in der Zeitung gelesen und so auf dich aufmerksam geworden. Jetzt gibt's den ja schon relativ lang, euren Börsenstammtisch. Wir haben in Berlin auch wieder einen ins Leben gerufen. Im Mai gibt's die nächste Ausgabe. Wer Lust hat, kann sich gerne mal melden und gerne daran teilnehmen. Habt ihr denn da so ein festes Konzept, ein Programm oder trefft ihr euch ganz locker in der Bar und quatscht über Aktien und jeder erzählt so ein bisschen, was gerade bei ihm gut oder weniger gut läuft?
Genau, also wir organisieren uns erstmal über so eine kleine WhatsApp-Gruppe einfach nur und da sind alle Teilnehmer drin und dann machen wir regelmäßig Abstimmungen und wir treffen uns so im Rhythmus alle 6 bis 8 Wochen, weil so oft hat man sich ja gar nicht so Dinge zu erzählen. Und dann sind wir halt hauptsächlich hier in der Region unterwegs und wir gehen mal in eine Kneipe, wir gehen in unterschiedliche Restaurants und fördern quasi auch ja die Wirtschaft hier vor Ort so ein bisschen, indem wir halt auch wirklich jetzt durchwechseln. Und am Anfang ist immer so ein kleiner offizieller Part, da redet dann immer einer davon und erzählt so ein paar Sachen, die ihm auf dem Herzen liegen und man diskutiert auch mal in der Gruppe. Und dann geht es aber eigentlich so in den lockeren Austausch über, dass die Leute sich wirklich mal über das Thema Finanzen, aber natürlich auch hauptsächlich über die Börse einfach mal ganz locker über alle möglichen Themen unterhalten können.
Da finde ich irgendwie spannend. Wie kann ich mir das denn dann wirklich vorstellen? Ihr seid aber nur eine lose Truppe, nicht jetzt so wirklich wie eingetragener Verein und da gibt es einen Vorsitzenden mit drin, sondern es ist wirklich ein ungezwungenes, salopp gesagt, beim dritten Bierchen und wir erzählen uns jetzt, dass wir bei Allianz drin sind und warum man 2018 nicht Beiersdorf gekauft hat.
Ja, genau so. Also wir sind wirklich eine lockere Truppe. Da sind auch wirklich alle möglichen Leute dabei, vom Angestellten bis zum Unternehmer bis zum Selbstständigen. Gell? Also mittlerweile ist es immer fast eher ein Unternehmerstammtisch geworden, um ehrlich zu sein, weil wir so viele Unternehmer auch anziehen, vom Spirit her. Und im Endeffekt geht es einfach nur darum, ja, den Leuten einfach so einen Ort zu geben, wo sie sich auch wirklich mal austauschen können. Und wir haben kein Thema. Also wir haben Trader, wir haben Buy-and-Hold-Anleger, wir haben reine ETF-Strategen. Also eigentlich ist es wirklich einfach, ja, der Aktienstammtisch ist auf der Idee aufgebaut, die Leute bewusst aus dem Internet eigentlich rauszuholen. Und weil im Internet ist immer jeder Millionär, jeder macht niemand Fehler, da weiß es immer jeder besser. Und wenn man die Leute mal persönlich trifft und man sich mal gegenüber sitzt, dann merkt man sehr schnell, woran man eigentlich ist. Und dann wird man auch sehr schnell ehrlich, glaube ich. Und genau so einen Ort wollte ich eigentlich auch den Leuten bieten mit dem Aktienstammtisch und es ganz mal so ein bisschen entzaubern. Und im Endeffekt hat jeder von uns die gleichen Probleme. Also da geht es dann, ach, ich habe die Aktie gekauft und da bin ich vielleicht im Minus. Und oftmals geht es auch darum, hey, ich habe jetzt ein Kind bekommen. Wie ist das mit dem Kinderdepot? Wie habt denn ihr das geregelt? Weil im Endeffekt fährt ja jeder um den gleichen Ansatz. Und da tauscht man sich einfach locker aus.
Und da würde ich dich mal fragen, so Also ich komme aus einer Generation heraus, wo über Geld reden war in jugendlichen Jahren irgendwie verpönt gewesen. Über Geld redet man nicht, hat man so vom Elternhaus mitbekommen. Aber dadurch, dass du ja noch ein bisschen jünger bist, und ich finde es ja irgendwie geil, weil dieses vom Internet weg in die Kneipe jetzt so, wie ich auch mal früher sagte, vom Tinder weg, geht mal wieder in die Bar und quatscht mal Leute mal wieder richtig an, damit ihr überhaupt wisst, wie es irgendwie drin ist. Was war der Grundgedanke dahinter? Also wirklich, wo war jetzt so das erste, saß mit ein paar Kumpels zusammen und dann ging es auf einmal los und dann so, ey, eigentlich müsste man mal einen Börsenstammtisch machen, oder war es einfach, du hast einen Blog gelesen und dann dachtest du, ey, kein Bock mehr auf Blogs, ich hab Bock auf Kneipe.
Genau, eigentlich war wirklich die Grundidee, ich habe ja selber angefangen, ich habe dann irgendwelche YouTube-Videos geguckt, ich habe Bücher gelesen über das Thema, aber ich war halt immer alleine damit, gell, und wenn ich mich austauschen wollte, musste ich ins Internet gehen. Und einfach, um das zu verhindern, sage ich mal, oder um, wir können eigentlich mal anders rangehen, es ist immer noch verpönt, über Finanzen zu sprechen in Deutschland, gell, und das machen immer noch die allerwenigsten. Und das sehen wir auch, wenn wir auf die Aktionärsquote bundesweit gucken, wir haben gerade mal 18% der Leute in Deutschland, die überhaupt Aktien kaufen und darin investieren. In meinem Bundesland in Thüringen sind es sogar nur 15% tatsächlich, und deswegen sind wir schon eine sehr kleine Gruppe. Und die paar Leute, sage ich mal, die wollte ich eigentlich hier in der Region gerne mal zusammenbringen, um dann halt über das Thema wirklich mal zu sprechen, weil ich glaube, das hilft einfach schon. Ich glaube, wenn man drüber spricht, das hilft.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super Ansatz, und das ist ja auch so ein bisschen unsere Intention, ja auch unseres Podcasts, dass wir die Leute heranführen wollen, dass wir zeigen können, Wirtschaft macht auch Spaß und man kann sich damit auseinandersetzen. Und wie du auch sagst, es ist auch immer ganz wichtig, von Fehlern zu lernen, und da haben wir auch schon viele Folgen gemacht, wo wir auch wirklich mal offen sagen, hey, es geht halt auch nicht alles gut. Was mich natürlich interessieren würde und uns alle wahrscheinlich interessieren, wie bist du denn damals zu dem Thema gekommen? Hättest du ja auch einen Fußballverein gehen können oder hättest du ja auch ein anderes Thema wählen können. Was ist denn so dein Fokus am Anfang, dass du als du loslegtest bei der Geldanlage?
Genau, also wie gesagt, mich hat einfach früher schon das Thema Wirtschaft interessiert und generell, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert zumindest das Geldsystem? Wie funktionieren Firmen? Wie verdienen die so ihre Kohle? Und das interessiert mich auch nach wie vor noch. Und ich hätte ehrlicherweise sogar früher als 2018 gerne mit dem Investieren begonnen, aber da waren immer die kritischen Stimmen in der Familie und im Freundeskreis: Aktien, das ist Spekulation, das ist viel zu riskant. Und 2018, wo ich dann wirklich mal so mein erstes Gehalt hatte, mehr oder weniger, habe ich gedacht, ey, einfach mal machen, gell? Und im Endeffekt ist es wieder das Ding, hätte ich es mal früher gemacht, das hat sich bis heute absolut gelohnt, ist so eine kleine Leidenschaft geworden auch. Und deswegen bin ich da nach wie vor jeden Tag dran. Und deswegen erweitert sich das auch so aus mit dem Aktienstammtisch, dann jetzt noch auf X. Dann mache ich mittlerweile seit dieser Woche, auch eine Premiere, ihr seid die Ersten, denen ich es erzähle hier im Internet, mache ich auch seit Mittwoch einen eigenen Kurs an der Volkshochschule hier vor Ort über die Grundlagen der Vermögensbildung. Deswegen, das weitet sich aus. Das ist so eine Leidenschaft, die fängt Feuer und man geht einfach mal weiter.
Super.
Volkshochschule, Respekt. Also wirklich gut, das zu machen. Aber diese mit 2018 und, glaube, was hatte ich letztens gelesen, dieses deutsche Trauma der Telekom und alles, sogar Werbevideos war damals komplett gegen den Jordan. Trotzdem mal so meine Frage für die meistens sich hier mithören. Also jeder hat irgendwie so seinen Startschuss. Und ich finde es gut, dass du dich gegen Familie und nicht jetzt supportive da gegengemacht hast. Was war denn dein erstes Buch, wo du gesagt hast, boah, das war wirklich ein Buch, das habe ich gelesen, da dachte ich, da möchte ich gerne mitmachen, da jetzt verstehe ich, dass du mit drin warst, eher so ein Grundlagenbuch oder war es ein motivierendes Buch? Also ich kann dir meins sagen, es war ein hart motivierendes Buch gewesen.
Dann sag mir erstmal ganz kurz, was war denn dein Buch? Was war der Titel?
City Boy, wie die Londoner Börse funktioniert. Und ich habe das durchgelesen und danach habe ich mir überlegt, wie kriege ich ein Praktikum an der Finanzbörse in London hin?
Geil. Nein, das fühle ich absolut, weil mein erstes Buch war von André Costolani, Die Kunst, über Geld nachzudenken. Absoluter Klassiker, auch für Anfänger super geeignet, gell? Um einfach mal das Gefühl dafür zu bekommen und auch mal zu sehen, weil André Costolani bezeichnet sich ja selber als Spekulant, gell? Und dabei hat er aber sich trotzdem sehr tief Gedanken gemacht. Also er hat ja schon Ahnung, der hat das sehr einfach verpackt und das liebe ich ja. Und mein zweites Buch direkt war von Gerd Kommer, in souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und das war ja eine super Grundlage eigentlich, um da einzusteigen. Deswegen, das war so der Kickoff.
Und sagen wir mal ganz praktisch, wie war das dann? Dann hast du gedacht, okay, du nimmst jetzt die erste Aktie. Würde uns natürlich auch interessieren, welche das deine erste Aktie war. Oder hast du gesagt, ich gehe gleich auf ETFs, die ja damals ja auch schon langsam aufkamen. So, wie war das so? Hast du einfach hingesetzt, das wird jetzt die Aktie und verrätst du sie uns?
Na, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Vorteil war, oder es lohnt sich ja nicht, nur ein Buch zu lesen, sondern du musst auch irgendwas draus ziehen und irgendwas machen, gell? Und das war wirklich der große Vorteil, den ich wirklich damals hatte. Ich habe das Buch gelesen, ich habe es umgesetzt und meine allererste Aktie war die Bayer-Aktie aus Deutschland, Klassiker. Lief jetzt eine ganze Weile gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Habe es auch nicht mehr im Depot, aber auch schon vor dem Absturz, weil ich einfach irgendwann mal das Depot wieder umgekrempelt hatte und auch natürlich hin und her gewechselt habe mit der Strategie. Und dann auch, wie gesagt, Gerd Kommer gelesen, dann die ersten ETFs ins Depot gelegt entsprechend. Also immer lesen und umsetzen.
Ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum in Deutschland die Investitionsquote so gering ist, weil irgendwie hört immer jeder zu. Ah, oh, machst du da sowas? Ah, oh, und so. Ja, Rentenlücke. Ah, ja, und sowas. Also in der Zeitung. Und jede Woche, ich meine, ich bin ja noch der am Bahnhofskiosk sich die Zeitung. So sparen sie Steuern, so erhöhen sie ihre Rente. Und das sind die 10 Aktien, die sie kaufen müssen und mit denen sie ins Grab gehen mit drin. Aber wie viele kaufen es? Schon noch viele, aber wie viele machen dann den nächsten Schritt? Was war der Schritt? War es Trade Republic? War es Scalable gewesen, so ein Neobroker? Oder bist du wirklich noch klassisch zur Bank gegangen damals?
Ich habe noch richtig klassisch angefangen mit einem Comdirect-Depot tatsächlich. Ich habe schön 14 Euro pro Trade Standardgebühren bezahlt. Also richtig herrlich. Und dann hat sich das dann über die Zeit entwickelt, weil keiner von uns fängt perfekt an, gell? Und das muss auch nicht sein, aber man muss halt wirklich dranbleiben und weitermachen, um das halt wirklich besser und perfekt zu perfektionieren, sage ich mal. Deswegen, ich habe auch meine Strategie, bin ich auch ganz ehrlich mit euch, schon 3, 4, 5 Mal umgeschmissen, um dann eigentlich heute an dem Punkt mal zu kommen, wo man überhaupt angekommen ist.
So, Tobias, dadurch, dass du 2018 angefangen hast, das sind ja jetzt auch schon mittlerweile 8 Jahre ins Land, du sagst immer Strategie. Was ist denn jetzt so deine letzte Strategie und was war deine erste Strategie und wie bist du von A nach B gekommen, um jetzt bei C hängen zu bleiben?
Richtig, also A, angefangen habe ich ganz früher mal mit der Idee, dass man ja eigentlich auch schon auf Dividenden setzt, tatsächlich sowas angefangen. Dann kam ich natürlich zu Gerd Kommer. Gerd Kommer hat gesagt, ey, hier aktiv aussuchen, das kannst du dir ganz sparen. Deswegen geh mal schön auf passive ETFs. Bin ich auch nach wie vor immer noch drauf, als Grundpfeiler, sage ich mal. Also als Core, sagt man ja so gerne. Deswegen ETFs gehören definitiv auch dazu. Und dann habe ich mich auch versucht. Ich habe mich an Small Caps versucht. Ich habe mich an Wachstumsaktien versucht. Und man hat immer wieder so ein bisschen hin und her und hat geguckt, was funktioniert eigentlich für einen und wie fühlt man sich eigentlich auch dabei? Es geht ja auch darum, welche Strategie hältst du am besten aus? Es gibt ja gar nicht die eine beste. Und mittlerweile, bin ich auch ganz ehrlich, bin ich wieder ganz klassisch da angekommen, wo ich angefangen habe, und zwar eigentlich bei Dividenden.
Okay, da sind ja schon 2, die ja total auf Dividenden setzen. Ben, du musst nachher auch noch deine kleine Geschichte erzählen, die du uns vorab noch erzählt hast. Also würdest du dich sozusagen, setzt du dann entsprechend, dass die Unternehmen gute Dividenden zahlen, die du dann wieder reinvestieren kannst und dadurch dein Vermögen aufbaust?
Genau, also eigentlich die Frage der Strategie ist ja auch erstmal, was ist überhaupt dein Ziel an der Börse? Und je nachdem, welches Ziel du hast, musst du ja deine Strategie verfolgen. Und mein persönliches Ziel tatsächlich ist, auch wenn es super abgedroschen klingt mittlerweile, so ein bisschen diese finanzielle Freiheit. Gell? Also was man jetzt mittlerweile überall liest. Aber ich versuche es halt praktisch anzugehen, weil ich möchte das ja heute schon. Also ich gehe teilweise so weit, dass ich mir heute einen Dividendenwert kaufe und mir dann ausrechne, wie viel Dividende kriege ich im Jahr und wie lange müsste ich dafür arbeiten. Beziehungsweise umgerechnet, wie viel muss ich dafür nicht mehr arbeiten, um dieses Geld zu verdienen, sage ich mal. Und deswegen, das ist so, man sagt ja immer so schön, Zeit ist Geld. Und im Endeffekt ist das eine simple Gleichung. Aber in der Mathematik kann man auch jede Gleichung einfach umstellen. Deswegen Geld ist auch gleich Zeit. Und jedes Mal, wenn ich investiere, kaufe ich mir ein Stückchen Zeit zurück. Und dafür ist die Dividendenstrategie für mich eigentlich prädestiniert.
Das ist wirklich sehr philosophisch. Ich frage mal so, wie trackst du dich? Ich sag's gleich frei raus. Bei mir ist es noch eine klassische Excel. Selbst gebastelt, meine berühmte Excel. So?
Meine auch.
Die Excel kennt jeder.
Und zweite, magst du deine Dividendenregeln zu deinem Depot verraten? Ich verrate dir auch meine.
Genau, also ich track das auch nach wie vor ganz klassisch in meiner Excel-Tabelle. Ich habe da auch mir schöne Grafiken gebastelt. Gell? Was habe ich welches Jahr bekommen? Welcher Titel gibt mir wie viel Dividende? Das macht ja auch irgendwann Freude, sowas zu führen, gell? Wenn das ein bisschen wächst und man sieht, wie es wächst. Und ansonsten, es gibt Schon ein paar Regeln tatsächlich. Also ich möchte natürlich Werte haben, die sich die Dividende auch entsprechend gut leisten können, gell? Also dass entsprechend die Ausschüttungsquote stimmt. Ich möchte natürlich auch sehen, dass die Dividende kontinuierlich gezahlt wird, dass das entsprechend auch stabil ist. Und ich möchte natürlich auch sehen, dass die entsprechend nachhaltig wächst. Also was nützt mir jetzt eine 3%ige Dividende, die aber jedes Jahr um 2% nur angehoben wird, wenn ich dann jetzt zum Beispiel an die ganzen Versicherungsaktien denke oder also was, die jetzt in letzter Zeit sogar um 15% jedes Jahr gesteigert haben, da ist natürlich dann nochmal ein wesentlich größerer Hebel drin. Also das sind so die grundlegenden Regeln, die ich für Dividenden habe.
Ich muss aber sagen, für grundlegende Regeln ist das schon ziemlich deep. Also Ausschüttungsquote und sowas alles. Also für alle, die so sagen, oh, hört auf mit diesen Buzzwords rumzuschmeißen wie die anderen Profis. Also Ausschüttungsquote heißt wirklich, wie viel Prozent von dem Unternehmen, was sie an Gewinnen machen oder eben auch an Umsätzen, je nachdem, wie sie es dann definieren, geben sie an die Aktionäre zurück. Das ist aber für Leute, die noch ziemlich am Anfang sind, also wir reden jetzt wirklich schon in den ersten 2 Jahren, ist das nicht so das, was ihr gucken solltet, außer ihr habt richtig Bock drauf, weil das schreckt auch zurück. Aber auch für Tobias, du bist da schon richtig krass. Bei mir ist es ganz einfach. Gleiche wie bei dir, müsste ich bewährt haben, also die Dividendenaristokraten, mindestens 25 Jahre, aber du musst mehr Dividenden ausschütten als McDonald's. Das ist so, McDonald's ist bei mir die unterste Kante, so. Dann ETFs. Mit mindestens 5% Ausschüttungsquote. Davon gibt es momentan 16 Stück. Superdividend, übrigens mein All-Time-Favorite, den ich ja immer durchs Land gehe. Und die dritte Regel bei mir ist drin, wenn du nicht die 25 Jahre geschafft hast, du hast aber 5% und hast es geschafft, in den letzten 10 Jahren die zu steigern, kommst du bei mir mit rein, so gesehen auf Bewährung. Und wenn du drin bleibst, bleibst drin. Ansonsten beim Rebalancing fällst du raus. Das sind meine 3 Regeln. Und habe mir dann auch eine Liste, also liebe Grüße geht wieder an die Kollegen von Aktienfinder, an den lieben Thorsten raus, da gebe ich immer die Masken ein und dann waren es halt, mir gibt es ja zu, bei mir sind es 400 Positionen, sind das 400 Positionen mit ETF etc., die gleichmäßig bei mir bespart werden und einzeln nachgekauft werden und dahin wächst das jetzt seit 3 Jahren nach dieser Regel.
Absolut. Und es ist ja auch immer auf X auch immer gerne die Aussage von Leuten, die oder auch gerade jüngeren Leuten, die sagen, hey, ich setze eher auf Wachstumswerte und irgendwann in 20, 30 Jahren schwenke ich mal um auf Dividendenwerte, wenn ich dann in den Ruhestand gehe. Und das ist ja auch eine legitime Position, sage ich mal, weil es führen viele Wege nach Rom. Aber im Endeffekt ist ja gerade das Schwierige an der Börse, eigentlich sich eine Strategie rauszusuchen, die zu einem passt und die dann auch durchzuziehen. Und gerade bei Dividendenstrategie geht es ja darum, bewusst auch einfach auf seinem Hintern sitzen zu bleiben. Und das ist ja das Allerschwierigste, sage ich mal. Also wirklich einfach auch mal nichts tun. Das ist ja, glaube ich, das Allerschwierigste. Und ja, auf der einen Seite verpasst man auch was, aber ich würde es mal runterbrechen. Ganz einfach, Unternehmen haben ja 2 Möglichkeiten, irgendwie dem Aktionär einen Wert zu schaffen. Einerseits durch Kurssteigerung und einerseits durch eine Dividende. Das sind so basically die Werte, wo jetzt eine Position quasi dir Wert zurückgibt. Und wenn ich jetzt mich von der Kurssteigerung löse und dann halt eher auf Dividenden setze, was ich tue und der Ben vielleicht auch, dann denke ich da so ein bisschen unternehmerischer, so ein bisschen langfristiger, weil im Endeffekt stelle ich mir ja dann genau die Fragen, die ich vorhin gesagt habe, kann sich das Unternehmen die Dividende leisten? Können die in Zukunft ihren Gewinn steigern, damit sie mir mehr ausschütten können? Deswegen, ich löse mich so ein bisschen vom Kurs und bin, glaube ich, näher am Geschäftsmodell dran mit der Dividende, weil so eine Dividende muss erstmal verdient werden, damit sie überhaupt ausgeschüttet wird. An. In so einem Kurs kann auch ganz viel Hype stecken oder auch ganz viel Panik und das verzerrt natürlich auch das Bild enorm. Das steckt in so einer Dividende in der Regel wesentlich weniger.
Tobi, ich verstehe das total, oder eure beiden Ansätze auf Dividenden zu setzen. In Teilen tue ich das, glaube ich, auch. Aber hast du dann oder habt ihr dann nicht manchmal das Gefühl, was zu verpassen? Also es gibt ja dann mal wieder den ein oder anderen Hype, den ich jetzt mit einer klassischen Dividendenaktie dann, wenn ich im McDonald's oder in Coca-Cola drin stecke, ja dann nicht mitnehme.
Also ich muss jetzt schon sagen, ey, bei eurem Börsenstammtisch hätte ich jetzt gerade Lust, The Devil's Advocate zu spielen und einfach komplett die Gegensache dann zu machen. Wenn du nur einen Dividenden dann machst, ist das Unternehmen zu langweilig geworden, um da irgendwie neue, was, aber kennst du. Ich glaube, um das noch zu ergänzen, was in Deutschland auch sehr ist, wir haben sehr viele sehr bekannte Finanzinfluencer, die in dieses Wachstumsfeld reingehen. Und auch mit ETFs, nur Thesaurierenden machen und alles drumherum etc. Ich glaube, das ist mal das Erste, was auch hier so mit drin ist, was auch diverse Vorteile mit drin hat. Bei mir war es ein Game Changer und es war auch wieder ein Buch gewesen. Bargeld statt Buchgewinn. Und da ist es wirklich so, Cash in a Tash oder irgendwas, irgendwie ein Depotwert in der Zukunft mit drin zu haben. Und ich will jetzt leben und wenn irgendwie wirklich irgendwas passieren sollte, habe ich mindestens immer diesen Depotwert und auf lange Sicht gesehen, und bei mir ist es ja auch so, ich denke jetzt schon wirklich in Generationsdepot, also bei mir ist dann auch die Phase 4, wie ChatGPT das bei mir irgendwie drin nennt, dass ich dann sage, im Testament wird drin stehen, das verkaufst du nie, das bleibt liegen, das wird mal altes Geld, ja, so, also so richtig krank, aber wir sind da schon auf einer sehr guten Wellenlinie, geil. Freut mich.
Genau, ich wollte einfach nur, du hast jetzt was gesagt, worüber ich in den letzten Tagen auch sehr oft drüber nachdenke, weil ich habe ja gesagt, ich kaufe mir mit diesen Werten, mit dieser Strategie Zeit zurück, sage ich mal. Und auch vor allem, ich benutze ja heute meine Zeit und heute mein Geld, damit ich in Zukunft hoffentlich mehr Geld habe und noch mehr Zeit. Gell? Das ist ja so der Ansatz. Und im Endeffekt geht es mir ja auch wirklich darum, ja, so ein bisschen mir damit Freiraum zu schaffen, Freiheit zu schaffen und auch halt zeitliche Freiheit, damit ich in Zukunft mehr Dinge tun kann, die mir Freude bereiten. Und ich habe mir erstmal so, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich würde jetzt 500 Euro Dividende jeden Monat bekommen. Einfach mal als Beispiel. Dafür gehen andere jetzt noch einen Minijob zusätzlich machen, stecken da zusätzlich Arbeit und zusätzlich Zeit rein, wo sie eh schon arbeiten gehen. Jetzt könnte man aber auch sagen, ich bekomme 500 Euro Dividende jeden Monat und muss dafür nicht arbeiten gehen, sondern ich könnte vielleicht sogar meinen Vollzeitjob ein bisschen reduzieren. Ich muss ja nicht mal die komplette finanzielle Freiheit ansteuern, sondern auch eine Teilzeit ist vollkommen in Ordnung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur meine Arbeitszeit von 40 Stunden auf 30, 32 Stunden reduzieren könnte und dann diese Lohnlücke mit Dividenden auffüllen, könnte ich die Zeit nutzen, entweder mit Familie, mit Hobbys oder vielleicht sogar mit anderen Geschäften, die mir auch wieder Geld einbringen. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich, und den Einsatz fand ich von dir sehr schön, weil im Endeffekt möchte ich ja gerne ein reiches Leben führen, anstatt irgendwann mal der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und deswegen fange ich heute schon damit an.
Was ist denn dein Ziel? Und bei vielen Leuten ist ja eben das Ziel, sie wollen einen hohen Kapitalstamm haben, Depotwert, und dann verkaufen. Völlig legitim, macht auch für viele Leute Sinn mit drinne, aber für andere Leute, die wie wir die Dividendenstrategie fahren wollen, die haben da ein anderes Mindset mit drinne. Die gehen nebeneinander auch wirklich gut her. Das eine schließt aber das andere nicht aus und das eine ist auch nicht wirklich besser als das andere. Von daher gehend, bevor irgendwelche Diskussionen, und ich kenne ja auch die X-Community, die dann immer gleich irgendwie bist du Lager A oder bist du Lager B und wenn du da nicht mit bist, hier ist die Grenzlinie mit drinne. Jeder ist willkommen im Investieren und macht's einfach.
Genau, im Endeffekt, es gibt nicht, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, die perfekte Strategie für alles, sondern immer nur die perfekte Strategie für dich. Meine Freundin ist Ärztin, die sagt auch immer, das beste Medikament ist das, was der Patient auch nimmt, gell? Damit hat sie vollkommen recht. Und im Endeffekt, ich habe ja auch ein paar Wachstums, ich habe auch eine Nvidia zum Beispiel im Depot. Ja, also das ist auch so ein Ding, weil im Endeffekt gucke ich ja trotzdem auch auf den Markt und ich gucke trotzdem auch auf die Chancen, aber das sage ich mal so 10-15% meines Depots, der Rest fließt wirklich in ETFs und in Dividenden. Und ja, deswegen, also es gibt nicht die perfekte eine Strategie, wie gesagt, das ist meine und damit fühle ich mich sehr wohl, damit schlafe ich sehr gut.
Also nicht nur auf die Rente sparen, das ist sicherlich auch ein Grund, aber dass man einfach sich langfristig Freiräume auch wieder schafft. Finde ich einen schönen Ansatz. Ich finde es total spannend, dass du, und vielleicht magst du da noch kurz was erzählen, deinen Volkshochschulenkurs. Finde ich klasse, dass du da ja auch nochmal Leute reichst, die sich vielleicht bisher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was sind da die Inhalte? Wie versuchst du auch den Leuten das zu vermitteln, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Genau, auf jeden Fall, weil investieren in Deutschland ist super wichtig. Wir hatten es vorhin, gerade mal 18% der Deutschen investieren überhaupt. Im Vergleich mal jetzt Amerika gesehen, da gibt es eine Aktionärsquote von 62%. Ganz anders aufgestellt. Und eigentlich bräuchten wir es ja auch viel mehr, gerade wenn wir so in Richtung Altersarmut auch denken, weil unsere gesetzliche Rente ist faktisch gescheitert. Ja, also es gibt heute schon Statistiken, jeder fünfte Rentner in Deutschland ist von Altersarmut betroffen. Deswegen, die Leute müssen tätig werden. Deswegen, also irgendwas müssen sie auf jeden Fall tun. Und die beste Möglichkeit, was zu tun, ist natürlich in den Aktienmarkt zu investieren. Und durch den Aktienstammtisch habe ich gemerkt, dass auch viele Mitglieder teilweise an den Aktienstammtisch kommen und über Investments eigentlich erzählen. Und dann scheitert es aber an so gewissen Basics, sage ich mal. Also die stellen dann Fragen, wo man sich so denkt, okay, aber eigentlich wäre es gut, wenn du das wissen würdest, bevor du dein Geld investierst. Und diese Fragen kamen immer wieder. Und entsprechend hat sich dann so ein bisschen dieser Kurs abgezeichnet, wo ich mir dachte, ich möchte es eigentlich auch gerne Menschen erzählen, was denn eigentlich Phase ist gerade in Deutschland, warum man investieren sollte. Und entsprechend geht es bei dem Kurs, geht es überhaupt erstmal um die Rentenlücke, dass wir überhaupt eine Rentenlücke haben. Dann geht es natürlich um das Thema Inflation, es geht um Zinseszins. Dann gehen wir über verschiedene Anlageklassen hinweg. Also wie haben die auch über die letzten 100 Jahre performt, damit sie wirklich mal über Rohstoffe, Immobilien, Aktien, Anleihen mal so einen Überblick bekommen, wie performt das überhaupt. Und dann gibt es natürlich nochmal ein Spezialkapitel über Aktien, aber auch natürlich über ETFs, weil ich glaube, für Anfänger ist es nach wie vor das Allereinfachste und Simpelste, wirklich breit gestreut in ETFs zu investieren.
Ja, das sagen wir auch immer. ETF ist auf jeden Fall die gute Basis und sich Wissen anzueignen über so einen Kurs oder über Podcasts ist auf jeden Fall immer der richtige Weg. Wir hatten bei uns mal die Rubrik, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, Ben, Espresso der Woche. Und du hast ja mitbekommen, Tobi, wir haben unser Kapitalcafé-Depot. Wir haben es ja vor kurzem ein bisschen umgestellt, haben neue Werte mit reingenommen und wir dachten uns einfach mal so, ja, vielleicht hat auch der liebe Tobias eine Aktie für uns mitgebracht, die wir vielleicht mal in der nächsten Runde diskutieren werden, ob wir die nicht auch in unser Kapitalcafé-Depot hineinpacken.
Ich finde das richtig schön. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich eine Aktie, die mag ich nach wie vor, die gebe ich auch nicht so schnell her. Das ist die Frosta-Aktie aus Deutschland.
Frosta. Super.
Frosta klingt auf jeden Fall spannend. Hast du ein bisschen im Blick, wie die sich in den letzten Monaten entwickelt haben?
Na klar. Bei Frosta ist, man kann eigentlich von so einem Small, eher so Mid-Cap aus Deutschland sprechen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, fast jeder kennt Frosta. Wenn nicht, machen wir es nochmal ganz kurz. Frosta stellt ja so Tiefkühlprodukte her, also Tiefkühlessen, sage ich mal. Also da geht tatsächlich darum, dass man sich halt mal schnell eine Mahlzeit Mittag zu Hause oder abends machen kann. Da gibt es so eine Bratkartoffelpfanne, da gibt es so ein Butter Chicken, da gibt es ganz verschiedene Dinge. Und das ist aber nicht dieses typische Standard-Tiefkühlessen, sondern die werben mit so einer Art Frosta-Reinheitsgebot. Und der CEO selber ist gelernter Chefkoch, also der weiß, was er tut. Und dieses Frosta-Reinheitsgebot, wenn man mal hinten auf die Verpackung drauf guckt von Frosta, dann sind da teilweise nur 10 Zutaten oder so drin. Und da sind keine Geschmacksverstärker drin, keine Farbstoffe, kein irgendwas, sondern da ist wirklich nur das Essen so drin, wie es auch ein Chefkoch zubereiten würde. Und das Prinzip finde ich super geil, weil es ist gesundes Essen, was man sich trotzdem gut leisten kann, auch wenn Frosta natürlich ein bisschen teurer ist als die ganzen Discounter-Tiefkühlartikel, gell? Aber mir schmeckt super gut. Meine halbe Tiefkühltruhe besteht aus Frosta selber. Und die Aktie selber hat sich auch sehr gut entwickelt, weil man muss auch sagen, die Aktie ist so hauptsächlich in Familienhand, also da sind wirklich langfristige Aktionäre dabei. Das gehört hauptsächlich der Firma, die geben auch Mitarbeiteraktien aus, also die beteiligen wirklich ihre Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens und machen natürlich auch eine ordentliche Dividendenstrategie oder einen guten Dividendenaufbau, sage ich mal. Und deswegen gehört die einerseits in mein Tiefkühlfach, aber auch in mein Depot. Deswegen, ich bin großer Fan von dem Produkt, aber auch vom Geschäft selber.
Ich finde das gut und das ist auch ein bisschen, was mir immer wichtig ist. Also ich versuche auch immer Aktien zu kaufen, wo ich auch das Produkt verstehe und in dem Fall bei Frosta auf jeden Fall und wahrscheinlich jeder auch schon mal probiert hat. Ben, du schüttelst noch ein bisschen den Kopf. Zweifelst du, ob wir sie mit aufnehmen sollen?
Nein, wir nehmen Frosta auf jeden Fall mit auf, weil ich auch sehe, da war ein guter Einstiegspunkt gerade gewesen. Der Zug ist abgefahren. Für mich persönlich sind sie außerhalb meiner Regeln. Weil die Dividendenquote zwar gut ist und alles, aber sie ist halt unter den 5%. Aber sie sind seit 13 Jahren kontinuierlich am Wachsen, also sind sogar in den nächsten 10 Jahren ein Dividendenaristokrat und dann wird es natürlich sehr, sehr spannend mit Frosta.
Genau, was man bei Frosta so ein bisschen bedenken muss, ist, die sind ja, wie gesagt, stark familiengeführt, deswegen treten die auch nicht auf solchen Börsentagen oder irgendwas auf. Die sind sehr spärlich, was so Informationen für Kapitalanleger angeht, deswegen muss man da so ein bisschen Detektiv auch immer spielen. Und das macht aber natürlich auch ein bisschen Spaß, aber da könnten sie auf jeden Fall Nachholbedarf liefern, dass sie einfach mehr mit den Aktionären sprechen tatsächlich. Aber im Endeffekt führen die ja selber, also die belohnen sich auch selber durch die Dividenden, deswegen die sind ja selber auch gewillt, tatsächlich diese Ausschüttung für sich vorzunehmen und die auch entsprechend zu steigern, langfristig. Und da sitzt man quasi mit im Management in einem Boot und das ist auch so ein Faktor, den ich sehr gut leiden kann.
Und das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir dürften, ich sag's immer so, den deutschen Mittelstand immer nicht unterschätzen. Also du sagst Frosta, bei mir ist es immer sage, Cewe darf man auch nicht unterschätzen. Cewe ist also gleiche Liga, gleiche Dividendenstrategie, gerade auch gut gefallen. Also bei mir ist Cewe gerade die Überlegung, ob ich das mit reinnehme. Und da könnte man eigentlich so viel mitmachen. Und Wir haben es in fast jeder Folge mit drin. Es sind Sachen, die du jeden Tag siehst. Du siehst es in allen Tiefkühldingern. Du hast es schon gegessen. Und bei mir ist es die Bandnudeln mit Lachs, die ich immer da so am liebsten bei denen mit esse. Genauso wie DHL-Aktie. Du siehst mittlerweile an jeder Ecke nur noch ein DHL-Fahrzeug mit drin. Also es sind wirklich so, wie auch, es war nicht Costellani, aber jemand anders hat gesagt, ey, jeder von euch hat ein iPhone in der Hand, aber keiner von euch ist ein Apple-Investierer. Was ist los mit euch?
Ah, das ist auch fast schon ein schönes Schlusswort, weil wir sind wieder da. Ja, nehmt auf, was auch im Realen passiert. Und das kann man auf Stammtischen machen, das kann man in solchen Gesprächen, wie wir das heute geführt haben. Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Große Empfehlung, ihn auf jeden Fall auf X zu folgen, InvestTobi. Und wenn du mal in Berlin bist, komm gern zu unserem Börsenstammtisch oder vielleicht kommen wir mal nach Thüringen. Schön, dass du dabei warst. Komm auch gern wieder ins Kapitalcafé und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.